Balam protector. Three. Koshtakam apartment. Shut. Six. Kulam families. Pancha. Five. Vipanam stores. Pancha. Five. Prakriti material elements. Three, woman, dhavam, master. Translation. In that city, the material body, there are five gardens, nine gates, one protector, three apartments, six families, five stores, five material elements and one woman who is lord of the house. Namam Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Smata Bhakti Vedanta Swamini Tinavini Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pacharini Nivashesha Sunnivadi Vastajade Vatarini. In this verse, the allegorical town of nine gates is further described, and instead of giving an explanation by heart, I prefer to read it verbatim as to give a concrete explanation. Also, he has no text, but let me see about the language first. There's no Gova Prema. Ihr Mataji, sehe ich das richtig? Ihr spricht alles? So, jetzt brauche ich natürlich noch ein deutsches Bhagavatam, wenn da jemand. Genau. Mataji, there is only a German lecture. Please listen to a tape of your Guru Maharaj, and if you don't have anyone, then listen to Prabhupada. Okay. So, jetzt haben wir das hier. In dieser Stadt, dem materiellen Körper, gibt es fünf Gärten, neun Tore, einen Schutzherrn, drei Wohnungen, sechs Familien, fünf Läden, fünf materielle Elemente und eine Frau, die der Herr des Hauses ist. Jetzt kommt die Aufschlüsselung. Mein lieber Freund, die fünf Gärten sind die fünf Objekte des Sinngenusses, in die bedingte Seele reingeht. Und der Schutzherr ist die Lebensluft, die durch die neun Tore weht. Die drei Wohnungen sind die Hauptbestandteile, nämlich Feuer, Wasser und Erde. Die sechs Familien sind die Gesamtheit des Geistes und der fünf Sinne. Die kommen also mit in die Sinnesgärten. So, die Erläuterung jetzt noch von Srila Prabhupada: Die fünf Sinne, die Wissen erwerben, sind Sehen, Schmecken, Riechen, Hören und Berühren. Diese handeln durch die neun Tore, nämlich durch die beiden Augen, die beiden Ohren, einen Mund, die beiden Nasenflügel, ein Genital und ein Anus. Diese Öffnungen werden mit Toren in den Mauern der Stadt verglichen. Die Hauptbestandteile sind Erde, Wasser und Feuer, und der Haupthandelnde ist der Geist, der von der Intelligenz, Buddhi, beherrscht wird. Und dann noch die anderen Punkte. Die fünf Läden sind die fünf arbeitenden Sinnesorgane. Sie wickeln ihr Geschäft durch die vereinten Kräfte der fünf Elemente ab, die ewig sind. Hinter all diesem Tun steht die Seele. In Wirklichkeit ist die Seele eine Person und ein Genießer. Weil sie jedoch jetzt innerhalb der Stadt des Dörres versteckt ist, mangelt es hier an Wissen, Erläuterung. Das Lebewesen tritt mit Hilfe der fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther in die materielle Schöpfung ein. Und so bildet sich sein Körper. Obwohl das Lebewesen von innen her handelt, ist es dennoch unbekannt. Das Lebewesen geht in die materielle Schöpfung ein, doch weil es durch die materielle Energie verwirrt ist, scheint es versteckt zu sein. Die körperliche Lebensauffassung herrscht aufgrund von Unwissenheit, Navabhujayate vor. Es heißt, dass die Intelligenz weiblichen Geschlechts ist, doch aufgrund ihrer Vorherrschaft bei allen Tätigkeiten wird sie in diesem Vers als Adisha, der Herrscher, beschrieben. Das Lebewesen lebt durch Feuer, Wasser und Getreide. Erde, Wasser und Feuer. Aha, deswegen die drei Hauptbestandteile. Erde ist Getreide, Wasser ist Wasser, Feuer ist Feuer. Durch die Verbindung dieser drei Dinge wird der Körper erhalten. Folglich wird der Körper Prakriti oder materielle Schöpfung genannt. Alle materiellen Elemente verbinden sich nach und nach, um Fleisch, Knochen, Blut und so fort zu bilden. All diese erscheinen als verschiedene Wohnungen. Es heißt in den Veden, dass die verdaute Nahrung letztlich dreifach aufgegliedert wird. Der feste Teil wird zu Kot und der halbflüssige Teil zu Fleisch. Der flüssige Teil wird gelb und teilt sich dann weiter in drei Bestandteile auf. Einer dieser flüssigen Teile wird Urin genannt. In ähnlicher Weise wird der feurige Teil dreifach unterteilt und einer davon wird Knochen genannt. Von den fünf Elementen sind Feuer, Wasser und Getreide sehr wichtig. Diese drei werden in vorangegangenen Vers erwähnt, wohingegen Himmel, Äther und Luft nicht erwähnt werden. Dies alles wird in der Bhagavad Gita erklärt. Prakritim purusham chaiva vijnanadi ubhavapi vikarang cha gunang chaiva vidi prakriti sambhavan. Die materielle Natur und die Lebewesen sollten als anfangslos verstanden werden. Ihre Umwandlung und die Erscheinungsweisen der Materie sind Produkte der materiellen Natur. Prakriti, die materielle Natur, und Purusha, das Lebewesen, sind ewig. Wenn beide miteinander in Berührung kommen, gibt es verschiedene Reaktionen und Manifestationen. All diese sollten als die Resultate der Wechselwirkung der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur betrachtet werden. Übersetzung nochmal. Die fünf Gärten sind die fünf Objekte des Sinngenusses. Der Schutzherr ist die Lebensluft, die durch die neun Tore weht. Die drei Wohnungen sind die Hauptbestandteile, nämlich Feuer, Wasser und Erde. Die sechs Familien sind die Gesamtheit des Geistes und der fünf Sinne. Die fünf Läden sind die fünf arbeitenden Sinnesorgane. Sie wickeln ihr Geschäft durch die vereinigten Kräfte der fünf Elemente ab, die ewig sind. Hinter all diesem Tun steht die Seele. In Wirklichkeit ist die Seele eine Person und ein Genießer. Weil sie jedoch jetzt innerhalb der Stadt des Körpers versteckt ist, mangelt es ihr an Wissen. Das Wissen, an dem es der spirituellen Seele mangelt, ist in der Bhagavad Gita als die Kunst des Handelns zusammengefasst. Diese Kunst des Handelns besteht in Handlung, wobei man sich nicht von dem materiellen Ergebnis leiten lässt. Entweder enttäuschen lässt, wenn das Ergebnis nicht da ist, beziehungsweise völlig jubelt, wenn sich das Ergebnis, was sich der Geist erhofft hat, einstellt. Das ist eigentlich die Kunst des Handelns, die in der Bhagavad Gita gegeben wird und die auf einer bestimmten Grundvoraussetzung an Wissen aufbaut. Diese Grundvoraussetzung ist, dass der Kata, der eigentliche Kata, die Seele, in der materiellen Welt als untätig gilt, Kata Hamiti Manjate, Man glaubt nur, man ist der Handelnde, wenn man in materiellen Tätigkeiten beschäftigt ist. Doch in Wirklichkeit finden keine Handlungen der Seele statt, sondern nur Handlungen der materiellen Energie, mit der sich die Seele fälschlich identifiziert und sich für den Handelnden hält. Srila Prabhupada gibt uns das Beispiel von einem Hahn, der morgens mit seinem lauten Rufen aufwacht. So, er sieht dann, wie überall im Dorf die Lichter angehen und sich die Leute erheben aus ihren Nachtlagern, um mit den Aktivitäten des Tages zu beginnen. Und in seiner Illusion denkt jetzt der Hahn, der illusionierte Hahn, das ist ein ich bin der Kontrollierer. Es ist meiner Kontrolle und meines Einflusses zu verdanken, dass die Leute aufstehen. Aber es stimmt nicht. Die Leute, die aufstehen, sind die Leute, die aufstehen wollen. Und es gibt sehr, sehr viele, immer mehr in indischen Dörfern, die eben nicht aufstehen, weil sie noch schlafen wollen. So. Der Hahn beobachtet also etwas, nämlich das Aufstehen von einigen Leuten, und kommt zu einem Trugschluss, dass er das nämlich kontrolliert. So ist es auch mit dem Katam iti manyate. Die Seele beobachtet bestimmte Handlungen innerhalb der materiellen Energie. Nämlich, dass sie geht, dass sie Dinge annimmt, dass sie Dinge fortgibt, dass Dinge gesehen werden. Und sie glaubt, dass sie diese Dinge annimmt und sie diese Tätigkeiten kontrolliert. Im 5. Kapitel der Bhagavad Gita wird genau ein Text gesagt, der diese Thematik aufgreift, das Annehmen, das Fortgeben, das sich Entleeren, davon wird gesprochen, das Sehen. Es wird gesagt, die erleuchtete Seele denkt nicht, dass sie das täte, sondern weiß, dass nur der materielle aktiv ist in Kontakt mit den materiellen Sinnesenergien, mit den materiellen Elementen. Habt ihr schon jemals über diese Sache nachgedacht in eurem Leben? Könnte ich vielleicht mal eine Wortmeldung haben, nur aus Interesse? Wer hat eigentlich über das schon mal nachgedacht? Nicht in einem abstrakt philosophischen Sinn, sicherlich diese Thematik aus vorangegangenen Vorlesungen. Habt ihr das mal auf euch bezogen? Ich war Zander, war der Nakumar. Die Mate siehst. Die Kamis nennen psychologisch, wenn euch das überhaupt interessiert, ich weiß gar nicht, ob euch sowas interessiert, nennen das, sprechen von Absenzgefühlen. Jemand, der krank ist, kann das sehr gut, dann ist es meistens so, dass diese Identifizierung ist, weil man nicht mehr genießen kann und auch nicht den Körper unbedingt in Kontrolle hat. Wenn man krank ist und neben dem Krankenbett den Berg an Tempotaschentücher anwachsen lässt, sieht, also man hat eine starke Verschleimung, überlegt man sich manchmal, was ist denn hier im Gange? Hier ist der Körper, der völlig außerhalb meiner Kontrolle Schleim produziert, wenn immer er Nahrungsmittel bekommt. Das ist, was man sehr leicht merkt. Oder in der Operation, auch Mütter, ich kann euch schon vorwarnen, wenn Mütter hier sind, die noch gebären werden, merkt man sehr oft, dass in dem Prozess, wenn das Kind also geboren wird und die Wehen einsetzen, plötzlich der Körper nach ganz bestimmten Gesetzen der Natur, also man kann da nur beobachten und sehen, wie der erst die Schmerzen und dann die Wehen einsetzen und dass der kleine Kerl oder das kleine Mädchen, was immer es ist, aus dem Leibe tritt. Man kann es ja heute, man kann bitten, dass man es da zuschauen kann, wenn man will. So, ich möchte also auch beide Geschlechter ansprechen, wie ihr merkt, auch mit Beispielen, die über die man sicherlich nachdenkt. Man sieht das dann sehr deutlich. Meistens jedoch sind wir eben so schnell aktiv und haben nicht eine philosophische Sichtweise, sondern eher eine rein pragmatische, also ich muss jetzt Dinge getan kriegen, und werden dann werden schnell und aktiv. Man kann jedoch in bestimmten Augenblicken, kann man ohne weiteres sehen, nämlich dann, wenn der Körper nicht mehr der Kontrolle so nachgeht, dass er unter der Kontrolle der materiellen Energie ist. Nun, leider ist es so, dass wir aus Mangel an spirituellem Wissen, das wird hier angesprochen, diese Thematik, oft diesen Punkt außer Auge verlieren. Nun, es ist mehr ein Jani-Punkt, und er ist auch nicht so, dass jetzt jeder, in jedem Augenblick wir uns darüber bewusst sein müssen. Wir als Devotees verstehen, müssen uns bewusst werden auf einem Punkt, der eigentlich noch fortgeschrittener ist als diese Sicht, nämlich sich als getrennt vom Körper zu sehen. Wir müssen sehen, dass wir einfach abhängig sind von Krishna und dass Krishna der höchste Kontrollierende und auch der Handelnde ist und auch in unserem Leben uns bestimmte Dinge erlaubt zu tun und bestimmte Dinge nicht erlaubt zu tun. Der Devotee weiß wohl um diesen philosophischen Punkt, der eben erläutert wurde. Er geht jedoch noch einen weiteren Punkt, einen Schritt weiter, indem er, wenn er jetzt im Krishna-Bewusstsein handelt, das ist ja die Voraussetzung, manches Mal, das haben wir bestimmt alle schon gemerkt, handeln wir nicht im reinen Krishna-Bewusstsein, sondern wir bemühen uns einfach, etwas zu tun, was die Autorität uns gebeten hat. Aber wenn wir wirklich im reinen Krishna-Bewusstsein handeln, dann ziehen wir diesen Punkt eine Stufe weiter. Ich bin nicht der Handelnde, Krishna ist der Handelnde. Und so sieht ein Devotee sich immer abhängig in seinen Tätigkeiten von Krishna. Srila Krishna das Kaviraj fragt sich, als er das Chaitanya Charitamrita schreibt, wieso er eigentlich schreibt. Es ist sehr nice, wie man in seiner Betrachtung, wie wir diese beiden Schritte sozusagen niederschreibt. Ich will jetzt nicht sagen nachvollzieht, weil das wäre sehr schlecht ausgedrückt, denn Krishna Kaviraj braucht nicht nachzuvollziehen, der ist auf der Ebene des Krishna-Bewusstseins. Er sagt, er betrachtet seinen Körper und sagt, dieser Körper vor Invalidität gebeugt, kann er nicht richtig sehen und nicht richtig schreiben. Nicht? Er sieht das, das ist nicht möglich. Und dann sagt er, das ist alles die Barmherzigkeit von Madan Mohan. Wie ihr vielleicht wisst, ist Krishna das Kaviraj, bevor er dieses Mammutwerk, das Chaitanya Charitamrita niedergeschrieben hat, zum Madan Mohan Tempel gegangen und kam dort mit der unausgesprochenen Bitte, es war ein Gebet, was er im Stillschweigen sprach, hin, um den Devi zu bitten, ob er schreiben könne über die Spiele von Chaitanya Mahaprabhu. Nachdem er das geschrieben hatte, glitt von dem Devi von Madan Mohan eine Girlande herunter und fiel auf dem Boden nieder. Und Haridas, der noble Pujari, nahm diese Girlande auf und gab sie Krishnadas Kaviraj Goswami. Woraufhin Krishnadas Kaviraj Goswami eindeutig ohne jeden Zweifel verstand, dass er von Madan Mohan gesegnet war. So, ganz am Schluss des Chaitanya Charitamrita greift er dies nochmal auf und sagt, ich könnte eigentlich gar nicht schreiben. Ich bin zu alt. Meine Augen, meine Sehkraft hat mich schon lange verlassen und meine Hand führt nur noch zittrige Striche auf dem Pergament. Aber ich schreibe aufgrund der Barmherzigkeit von Madan Mohan. So ist es möglich. So, das ist, wo, wenn ein Devotee sich dieser Tätigkeit, dieses Punktes bewusst wird in seinem Leben, nämlich dass Krishna sein einziger Freund ist und dass, was immer er tut, der Barmherzigkeit Krishnas zu verdanken ist, dann wird er ein sehr glückliches Leben führen. Warum? Weil er Krishna nie vergisst, sondern immer an Krishna denkt. Das ist die Grundvoraussetzung eines Krishna-bewussten Handelns. Wenn wir dieses Prinzip aufrechterhalten, wird es uns immer gut gehen. Und um jetzt einmal diesen Punkt aus dem Abstrakten in das Konkrete noch einzubringen, möchte ich euch eine Geschichte vortragen, die als einzige in einer europäischen Sprache in einer Übersetzung von Dr. Martin Mitwede vorliegt, also vom Sanskrit Martin. Gestern haben wir ein sehr philosophisches Gespräch geführt und wir haben die Geschichte erzählt und ich habe beschlossen, sie in die heutige Lecture einzubauen, um ein bestimmtes Prinzip zu sagen, nämlich den Punkt, den wir gerade behandeln, ist eine bestimmte philosophische Sicht, die man beibehält in seinem Leben. Die Sicht, die wir beibehalten, ist, dass Krishna der eigentliche Handelnde ist und nicht wir. Nämlich das, was im fünften Kapitel als die Kunst des Handelns beschrieben wird. Und darüber sprechen wir jetzt. So, es gab einmal einen Dieb. Dieser Dieb hatte die Möglichkeit, ein Gewand anzuziehen, was ihn unsichtbar machte, und so wurde er zu dem besten Dieb, den man sich vorstellen konnte, denn er konnte in Gebäude eindringen, ohne beobachtet zu werden. Seine Tätigkeiten konnten also nicht aufgedeckt werden. Nun, dieser Dieb lebte im Königreich eines Königs, der so wie Ramachandra eine bestimmte Angewohnheit hatte. Wie ihr vielleicht wisst, die vedischen Könige gingen abends unerkannt durch die Stadt, um zu sehen, was die Bevölkerung eigentlich über ihr Regime dachte, was sie fühlte. Das macht auch ein guter Manager im Krishna-Bewusstsein, der tut sich manchmal versichern, was denken eigentlich die Votis über bestimmte Themen, was denken sie über die Art, wie er die Projekte leitet. Das ist etwas, was in dem Organisatorischen sehr, sehr wichtig ist, auf jeden Stufen. So, dieser König ging also eines Tages wieder einmal los und traf den Dieb. Der Dieb hatte anscheinend noch nicht seinen Mantel umgelegt. So, muss euch noch einen Punkt noch erklären, der wichtig ist zum Verständnis. Die Frau des Diebes war eigentlich nicht so glücklich über den Beruf des Diebes. Sie sagte, das ist unnobel und so weiter. Und hatte dem Dieb ein Versprechen abverlangt. Nämlich, dass er zumindest, obwohl er solch ein betrügerisches Leben führte, dass er zumindest immer die Wahrheit sprechen sollte. Zumindest das. So, der Dieb hatte es versprochen und er traf also auf diesen König. Der König war so gekleidet, dass er ihn nicht erkennen konnte. Und der König sagte, was machst du denn jetzt eigentlich? Nur aus Interesse. Ja, sagte der Dieb, ich gehe jetzt los, um zu stehlen. Oh, sagte der König, das interessiert mich wirklich sehr. Kann ich dein Kumpane werden? Ich möchte einfach mal ein bisschen was dazulernen. Ja, sagte der Dieb, kein Problem. Und ging mit ihm los. Anscheinend hat er nicht seinen Denkmantel umgetan, denn der König konnte ihn ja sehen die ganze Zeit. Und der Dieb ging also schnurstracks in den Palast des Königs rein und in die Schatzkammer und sah dort drei Kleinodien. Wisst ihr, was ein Kleinod ist? Das ist ein besonderer Schatz, der für den, der es besitzt, eine ganz besondere Bedeutung hatte. Und das waren also die wichtigsten Dinge im Leben des Königs, also die wichtigsten Dinge, die er hatte. Ein Kleinod war, oh, da ist mein Geist gerade abgewichen und ich habe mir überlegt, wie ich einen philosophischen Argument an einem bestimmten Punkt machen könnte. Ist ja immer, wie war das, Mario? Erinnerst du dich? Wohlstand, dass er also immer. Ja, Gesundheit, glaube ich auch, ne? Ja, Wohlstand, Gesundheit und Weisheit. Also das waren seine Gegenstände. Und der Dieb nahm sich einen kleinen Ort weg, ging mit dem König auf trickreiche Art und Weise aus dem Palast heraus Und der König, der sich nicht zu erkennen geben wollte, denn es ging ihm darum, dass sein Prinzip ein Geheimnis blieb, dass die Leute also nicht später wissen würden, dass er sich unter das Volk mischte und alles da. Ich werde gerade. Und der König sagte: Danke, ich habe viel dazu gelernt, auf Wiedersehen. Am nächsten Morgen ließ er seine Soldaten holen. Am nächsten Morgen wurde der Diebstahl gemeldet vom Minister. Der Minister sagte, es fehlten zwei kleine Rosinen. Der König war ein bisschen überrascht, aber er ging dem nicht sofort nach, sondern schickte seine Soldaten dann aus, wie es gang und gäbe ist, gab dem Kommando einen Tipp, geh mal zu dem Haus. Aber sagst nicht, dass du den Tipp von mir gekriegt hast. Und der Dieb wurde vor den König geführt. Der König sagte, wo warst du letzte Nacht? Und der Dieb erzählte ihm, was letzte Nacht vorgefallen war. In dem kleinsten, minutiösten Detail. Er erzählte ihm, wie er einen Unbekannten getroffen hatte, der sich ihm anschließen wollte zum Diebstahl, zwecks Forschungsarbeit. Dann erzählte er ihm, wie sie durch die Palasttüren gegangen waren, weil der Dieb vorher in einer unsichtbaren Weise herausgefunden hatte, wie man gehen musste, wo man durchgehen konnte. Dann erzählte er ihm, dass er ein Kleinod gestohlen hatte, nämlich, dass der, weiß ich nicht, irgendeins. So, der König dachte sich, das ist komisch, ich war dabei und er hat genau die Wahrheit erzählt. Er hat auch peinliche Sachen, die ich noch nicht wusste, erzählt. Er ist doch sehr, sehr wahrhaftig. Und dachte der König, wenn er jetzt die ganze Wahrheit gesagt hat, und ich habe ja alles das gesehen, wieso fehlen jetzt zwei Kleinodien plötzlich? Ich habe doch gesehen, dass er eins nur weggenommen hatte, und das habe ich ja, das hat er ja auch gesagt. Es war also ein intelligenter König, und er dachte, da ist doch ein anderer Dieb im Spiel. Ich habe es nicht genommen, ich weiß es genau. Er schickte also doch mal jemanden hin, der genau sehen sollte, einer seiner Vertrauten, ob da auch tatsächlich diese zwei kleinen Odien fehlten und nicht nur eines. Tatsächlich fehlten zwei. Und dann wurde also ermittelt und es kam heraus, dass der Minister das zweite Kleinod gestohlen hatte. Der Minister, der es ursprünglich gemeldet hatte. Steht ihr? Und der König war jetzt so intelligent. Er sah, dieser Dieb hat wo ihm ja das Leben angedroht wird, ja, gibt er so, der hätte ja jetzt zum Beispiel sagen können, die letzte Nacht habe ich total gerastet. Also ich habe so gut gerastet wie noch nie. Hätte er ja sagen können. Versteht ihr? Oder er hätte, denn woher sollte der wissen, dass der König ihn als Zeuge dabei war, der war ja unerkannt getroffen. Nein, der war so wahrhaftig, da dachte, das ist jetzt mein nächster Minister. Und so wurde der Dieb aufgrund seines Festhaltens an einem bestimmten Prinzip, wo er selbst Glück und Leid festhielt, nämlich Satya, Wahrhaftigkeit, erkoren zum Minister. So, ich möchte diese Geschichte kann man nun auf verschiedene Weise wohl deuten. Und sie sind wohl deutbar, mich interessiert. Wie gesagt, ich möchte die Übersetzung von Martin noch lesen, und interessiert mich, wie es in der Shastra gedeutet worden ist, aber das weiß ich hier nicht. Und deswegen gebe ich jetzt meine eigene Deutung. Oder ich will sie ja nur als Example haben, als Beispiel nehmen, um einen bestimmten Punkt zu machen. Ein Punkt, den Prabhupada auch gemacht hat. Ein Festhalten an einem ganz bestimmten Prinzip, was letztendlich zum Erfolg führt. Prabhupada gab dies eine ähnliche Geschichte, ihr wisst, ein Muslim Fabrikbesitzer übernahm einst eine Fabrik und sagte den ganzen Fabrikarbeitern, sie dürften nie wieder in Tilak und Doti zur Arbeit kommen. Am nächsten Morgen waren alle Fabrikarbeiter eingekleidet in westliche Kleidung, bis auf einen Vaishnav, der einen breiten Tilok aufgesetzt hatte und einen sauber gewaschenen Dhoti trug. Fabrikarbeiter inspizierte und diesen Vaishnava sah, war er so überzeugt und war so, sagen wir mal, erfreut oder so beeindruckt, das ist das Wort, durch dessen Festhalten an seiner Kleidung, dass er sagte, gut, du darfst fortab Tilak und Kuntimala und Dhoti tragen, die anderen nicht. Sie müssen in westlicher Kleidung sein. So, dieses Festhalten an einem bestimmten Prinzip ist sehr wichtig. Und dieses Prinzip, was ich heute gerne präsentieren möchte, ist das wichtigste von allen Regeln und Regulierungen. Ekaya eva kinkada, es sagt Rupa Goswami. Alle anderen Rules und Regulations sind Diener zu diesem einen Prinzip. Nämlich, vergiss Krishna nie und erinnere dich immer an Krishna. Das sind die wichtigsten Prinzipien der Vaishnava. Nicht Moral, nicht, ich will nicht sagen, dass wir alle unmoralisch handeln sollten, nicht jeden Tag einen straffbüllten Bauch zu haben, ob lauter Essen, nicht unser eigenes Interesse, sondern Krishna immer zu erinnern, Krishna nie zu vergessen. Ich weiß, dass eine Zuhörerin mit sehr gespitzten Ohren zuhört. Ich will sagen, diese Diskussion bezieht sich nicht auf unsere gestrige Diskussion, die auf eines der Themen der gestrigen Diskussion, ich will sagen, um den Geist frei zu machen von den Fesseln des Zweifels und so richtig zuzuhören. So, das ist was anderes. Was wir gestern gesprochen haben und wird aufgenommen und wird nochmal durchdiskutiert werden im Demotikreis. So, jetzt geht es um unser Thema. Dieses wichtigste Prinzip müssen wir bei Glück und bei Leid, bei allen Dingen, die geschehen werden im spirituellen Leben, aufrechterhalten. Uns immer an Krishna zu erinnern und nie zu vergessen, herauszufinden, was will Krishna von mir in dieser Situation. Und selbst wenn es manchmal nicht so geht, wie wir dachten, dass sich also Ergebnisse, die wir in unserem Geist, wo wir uns als den Handelnden hielten, nicht erreichen können, trotzdem dieses Prinzip muss beibehalten werden, um erfolgreich zu werden im hingebungsvollen Dienst. So, jetzt kommt noch ein anderer Punkt. Ich möchte noch kurz 5 bis 10 Minuten, noch über Rupa Goswami sprechen. Rupa und Sanatan Goswami machten bei sich zu Hause einen Garten, wo Kadamba-Bäume und Seen angelegt wurden, die sie Radhakunda und Shyamakunda nannten. So meditierten sie immer über die Vrindavan-Spiele von Sri Sri Radha Shyam und manchmal fielen sie so sehr in Ekstase, dass ihnen ein konstanter Tränenstrom aus den Augen floss. Sie waren ständig absorbiert im Dienst von Sri Madan Mohan und beteten um seine Barmherzigkeit. Seht ihr, selbst diese beiden Goswamis waren in einer momentan unglückseligen Situation, angestellt beim Batsa, diesem Hussein Shahar. Aber sie waren immer vertieft in Radha und Krishna. Wenn sie über die Spiele von Sri Gorasundar in Nadia hörten, meditierten sie darüber, dass sie eines Tages vielleicht einen Darshan erhalten würden. Rupa Goswamis Deti in Vrindavan war, nur das Schweigen der Zuhörerschaft antwortete ihm, Govinda natürlich, wer sonst? Govinda. Sri Chaitanya Mahaprabhu hatte die Goswamis gebeten, die heiligen Orte von Krishna-Spiele in Braj wieder zu entdecken und seine Vigraha, also Krishnas Bildgestalt, zu verehren. Eines Tages, als Rupa am Ufer der Yamuna saß und darüber klagte, dass er nicht in der Lage sei, die Unterweisung von Sri Chaitanya auszuführen, war Rupa Goswami sehr bekümmert. Es war ihm bekannt, dass Krishnas Enkelsohn Vrajanabha heißt er, einige Dedis in Braj installiert hatte, unter den Haridev, Madan Mohan Dev, Gopinath Dev und Sri Govinda Dev waren. Es ist übrigens sehr interessant zu sehen, Vrajana hatte diese Dedis anfertigen lassen, nach den exakten Beschreibungen von Krishnas transzendentalen Form, die er noch selber gesehen hatte. Deswegen werden diese Dedis zum Beispiel von Sri Govinda Dev als so besonders angesehen, der Darshan. Ich möchte euch enthusiastisch inspirieren, wenn ihr das nächste Mal eine Pilgerreise macht, also zum Mayapur Festival und so weiter, und es ergibt sich der glückliche Zwischenfall, dass ihr nach Jaipur kommt, seht unbedingt Govinda Dev an. Es ist nur eine 6 Stunden Busreise übrigens, und man kann in Jaipur, wir sind ja auch viele, einige Haushälter und Brahmacharis, die sich so ein bisschen um Predigen kümmern, man kann da sehr gute Dinge zum Predigen einkaufen, auch für den Tempelshop. Decken zum Beispiel, diese farbigen Decken, Programmdecken, gibt es nur in Jaipur. So, wenn ihr da, wenn euch eure Wege hinführt, seht den Deti, das heißt, wenn ihr vorhin tretet, werdet ihr nie wieder Geburt nehmen in dem Schoß einer neuen Mutter. Das ist die Sichtung. Also da muss man unbedingt hin. Wenn ich auftauche, bitte nimmt mich mit. Also wenn ich dann gerade in Bedarfen bin, dann komme ich auch gleich mit. Sri Rupa Goswami nun wollte diese Dedis ausfindig machen, aber er kam zu keinen, er fand niemanden von den Dedis. Nur eines Tages saß er da und ein sehr schöner Kuhhirtenjunge kam und sagte ihm: Hey Swamini, nee Swamin, warum schaust du so traurig aus? Als Rupa Goswami die begeisterte Stimme des Jungen hörte, wurde seine Melancholie gebrochen und sein Herz fühlte sich glücklich. Er antwortete, dass er sich traurig fühlte, weil er nicht in der Lage war, richtig die Unterweisung von Mahaprabhu auszuführen. Der Kuhhirtenjunge sagte ihm darauf: Swamin, bitte komm mit mir. Ich weiß, wo du schauen suchen musst. Dann brachte ihn der Junge zu einem Ort namens Gomatila und erklärte: Jeden Tag kommt hier eine Kuh auf die Spitze des Hügels und gießt ihre Milch aus den Eutern hier herein. Es gibt die gute Chance, dass du das findest, nachdem du suchst, in dem Loch dieses in diesem Hügel. Nun muss ich gehen. Sri Rupa schaute dem Kuhhirtenjungen nach, doch sah, dass er plötzlich nicht mehr anwesend war. So begann er zu reflektieren. Wer war denn der Kuhhirtenjunge und warum war er so plötzlich weg? Sein Körper zeigte ekstatische Symptome, als er intensiv Mahayogapit sich anschaute, Gomatila. Mahayogapit oder Gomatila ist, also dieser Hügel ist ja der Ort, wo ein 8-blättriger Lotus steht. Im Apakat-Lila, das heißt im unmanifestierten Lila des Herrn. Und in diesem 8-blättrigen Lotus sind Radha und Krishna und die 8 Gopis gegenwärtig. Das sind, das nennt man das Yogapit, diesen Ort, also der Ort der Vollkommenheit, oder auch das Maha-Yogapit. Und am nächsten Morgen kam er dorthin und wartete. Nachdem ein bisschen Zeit verstrichen war, kam eine außerordentlich schöne Surabi-Kuh dorthin und goss Milch aus ihren Eutern, aus ihrem Euter, auf die Spitze des Hügels. Milch, die augenblicklich in der Erde verschwand. Dann wanderte sie und verschwand in dem Wald. Nun war sich Srila Rupa Goswami absolut sicher, dass Sri Govinda Dev in der Erde sein musste. Er rief schnell einige Kuhhirtenjungen, also Kuhhirten herbei und erzählte ihnen aufgeregt, was geschehen war. Die Kuhhirten sammelten eilig Spaten und Hatches zusammen und liefen zum Gomatila hin. Sisigonitai ki jai. Dann gruben sie, wo Sri Rupa ihnen das gezeigt hatte, und nachdem sie ein bisschen Erde entfernt hatten, sahen sie die überaus bezaubernde Form von Sri Govinda. Sie alle brachen aus in Rufen der Ekstase. Hari, Hari! Sri Govinda hat sich wieder manifestiert. Sri Rupa flossen die Tränen aus den Augen. Er fiel zu den Lotusfüßen von Sri Govinda zusammen, brachte seine Ehrerbietung dar und rezitierte Gebete und Hymnen. Sehr schnell verbreiteten sich die Nachrichten und die anderen Goswamis schwammen in einem Ozean von Freude. Sie kamen auch herbei. Bald kam ein nicht zu überschaubarer Fluss von Leuten aus allen Teilen Braj zusammen, getragen von Wellen der Freude. Lord Brahma und die anderen Halbgötter, die Körper von Sterblichen angenommen haben, mischten sich unter die anderen Leute und starrten ebenfalls auf den Körper von Sri Govinda. Es gab keine Unterbrechung. Menschenmassen strömten herbei von Orten, die auch unbekannt waren. Sri Rupa Goswami ließ sofort einen Boten losgehen, der Mahaprabhu in Puri unterrichtete über die glücksverheißenden Nachrichten. Inzwischen vollführten die Brahmanas die Abhishek, das heißt die Badung des Detis, und begannen Boga zu opfern aus Milch, Joghurt, Reis, Mehl, Gemüse und so weiter. Mahaprabhu sandte dann Kashishwar Pandit aus Puri herbei, der helfen sollte, die Detis, den Deti zu zu verehren. Sri Govinda Dev wird im gegenwärtigen Augenblick in Jaipur verehrt, in Rajasthan, was man sehr leicht mit dem Bus von Vrindavan erreichen konnte. Von da in Jaipur angekommen, sollte man sich eine Rikscha nehmen und vom Busstand und nach Sri Sri Radha Govinda Mandir reisen. Wenn man da hinkommt und eine kleine Spende nur entrichtet, wird einem ein so großer Laddu gegeben. So groß. Total klebrig ist der, schmeckt aber wahnsinnig gut. Danach kann man also nicht mehr gerade ausschauen, weil er so süß ist. Was die Leute deswegen, die das wissen, machen, ist, die gehen mit diesem Laddu durch den Tempel mit Ausrufen der Freude, Govinda Dev Ki Jai, und geben jedem Passanten Teile dieses Laddus, verteilen also Prasada. Das ist, was da praktiziert wird. Man kann, sollte auch sein Laddu verteilen, wenn man nicht an mit krachenden Gliedern, weil da so viel Zucker drin steckt, durch die Gegend laufen will. So. Ja. Damit haben wir diese schöne. Ich finde, diese Geschichte bezieht sich irgendwo auf unser Thema. Rupa Goswami war immer in seinem Leben in dieses Prinzip versunken. Er hat ja diesen Text angefertigt. Sich niemals Krishna zu vergessen. Auch als er da auf dem lamentiert am Ufer der Yamuna war, ich kann den